Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme. Rameda ist der führende Partner für den Automobilhandel und Werkstätten. Über den Online-Konfigurator auf rameda.de finden Sie jederzeit die passende Anhängerkupplung samt Einbau- und Kodierservice. Rameda, wir verkuppeln Sie mit Ihren Kunden und das seit fast 30 Jahren.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Autohaus-Podcast und ich freue mich, dass ich heute exklusiv zwei Top-Manager aus der Automobilbranche begründen darf. Nämlich einmal den Christian Lindner, seines Zeichens FDP-Chef, lange Jahre Politiker und jetzt eben bei Autoland als Manager tätig. Freue mich, Herr Lindner, dass Sie hier sind.
Herr Molzl, herzlich willkommen bei Autoland.
Dann natürlich den Herrn Anklam. Wilfried Anklam hat, er schreibt selber, den größten Discounter in Deutschland, den größten Autodiscounter in Deutschland aufgebaut. Wir kennen alle Autoland und die beiden bilden jetzt ein Team. Herzlich willkommen, Herr Anklam.
Herr Molzl, guten Tag. Mein Name ist Wilfried Wilhelm Anklam. Nur zur guten Ordnung.
Das ist, finden Sie gut, dass Sie mich da korrigiert haben. Herr Wilfried Wilhelm Anklam, wir starten mal mit der Frage. Herr Anklam, was treibt Sie an?
Ideen Wirklichkeit werden lassen. Ideen in die Tat umsetzen. Verantwortung leben. Und Erfolg haben.
Das haben Sie jetzt schön gesagt. Kann man es auch mit anderen Worten ausdrücken? Vielleicht ein bisschen auch...
Das überlasse ich Ihnen als Journalisten. Kommen Sie zur nächsten Frage, bitte.
Okay, jetzt kommt die Frage, die uns alle rumtreibt. Sie haben Autoland zu Deutschlands größten freien Autohändler aufgebaut, vielleicht sogar Europas. War das damals Absicht, wie Sie eingestiegen sind? Wir kennen ja Ihre Biografie. Sie waren ursprünglich mal bei der Polizei, haben sich dann entschieden, in den Autohandel einzusteigen. Und jetzt sind wir hier in Brena und ringsherum in Deutschland blüht überall Autoland.
Ich sag's mit einfachen Worten. Natürlich war das die Absicht. Mich interessiert nur der Sieg. Dafür stehe ich jeden Morgen auf. Von allen Automobilhandelsunternehmen in Deutschland, die höchste Verkaufszahl erreichen, den höchsten Umsatz machen und das beste Ergebnis ausweisen. Das ist mein Ziel.
Können Sie Ihr Imperium in wenigen Sätzen beschreiben? Also wie ist Autoland sozusagen aufzunehmen?
Kann ich Ihnen erzählen. Erstens würde ich sagen, ist mein Unternehmen kein Imperium. Und zweitens, es gibt nur eine Beschreibung für meinen Erfolg. Alles für den Kunden. Alles aus der Sicht des Kunden sehen. Der Kunde ist bei Autoland Chef. Er kann vom Vorstandsvorsitzenden abwärts alle entlassen. Er muss nur sein Geld woanders ausgeben. Den Kunden zuhören, den Kunden begeistern, die Wertschätzung zeigen und ihnen Freude schenken. Das ist der Erfolg von Autoland.
Herr Molzl, damit es lebendig ist, muss ich jetzt auch mal eingreifen.
Bitte, Herr Lindner, greifen Sie ein, bevor ich die erste Frage an Sie gestellt habe.
Ja, finde ich gut. Es ist ja ein Gespräch.
Ja.
Und deshalb will ich sagen, Herr Anklam spricht über sich als Person, das haben Sie ja gemerkt, nicht so gern, jedenfalls nicht ausführlich. Deshalb will ich mal, wie ich ihn kennengelernt habe, berichten. Ich habe jetzt ja einige Monate schon mit ihm zusammengearbeitet als Eigentümer. Er ist eine außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeit mit einer nahezu beispiellosen Schaffenskraft, einem eigenen inneren Antrieb. Die Stärke haben Sie gerade akustisch ja auch schon wahrgenommen. Und er hat es geschafft, in den 47 Jahren wirklich von einem kleinen Händler in Hannover diesen Konzern aufzubauen. Ich glaube, das geht nur, wenn man aus Zielen kommt und die Leidenschaft auch für die Gestaltung hat, wenn man in der Lage ist, ein Geschäftsmodell ganz neu, sage ich gleich was zu, ganz neu zu entwickeln und zu etablieren und das über lange Zeit auch gegebenenfalls mit Frustrationen zu verfolgen. Das ist ja die eigentliche Essenz von Unternehmertum, immer auch neu aufzubauen und zu gestalten. Und er hat selber gerade gesagt, im Zentrum stehen die Kundinnen und Kunden. Und mir ist jetzt in den letzten Wochen und Monaten öfter, weil Sie gefragt haben, wie ist dieses, Ihr Wort war Imperium zu beschreiben, mir ist da öfter so entgegengehalten worden, so der Auto-Aldi-Discounter. Ich habe Autoland ganz anders wahrgenommen. Autoland hat eine echte Brand-Experience. Niederlassungen von Autoland sind heller und sauberer als andere Autohäuser. Hier gibt's nicht, neulich hat jemand gesagt, ja, wie macht denn ihr das, wenn der Kunde an die Theke kommt? Bei Autoland gibt's keine Theke. Bei Autoland kommen Menschen rein und dann werden die freundlich begrüßt von unseren Verkäuferinnen und Verkäufern. Dann muss niemand eine Nummer ziehen, bis er ein Beratungsgespräch bekommt. Das geht sofort. Und außerdem haben wir ja diese Wahlfreiheit. Neu Jahreswagen, Gebrauchtwagen, 30 unterschiedliche Marken. Das heißt, die Kundinnen und Kunden kommen in ein sauberes, helles Autohaus, wo sie sofort empfangen und beraten werden und haben die absolute Wahlfreiheit vom Produkt bis hin zu den Fragen der Finanzierung. Und deshalb sage ich jetzt immer, wenn jemand sagt, ihr seid ja Auto-Aldi, sage ich, nee, wir sind Auto-IKEA. Große Wahlfreiheit, Top-Qualität, günstiger Preis, Brand-Experience und alle gehen hin.
Wie ihr beiden euch gefunden habt, war das schon so damals Ihre Meinung zum Autoland, dass Sie hier jetzt quasi auf fruchtbaren Boden stoßen, eben auf ein großes Autohaus?
Meunzel kannte ich nicht. Wusste ich nicht, was das für ein starkes Unternehmen ist, mit was für einem Angebot. Und auch ein Anklam kannte ich nicht. Ich hatte andere Pläne, konventioneller gedacht, nach dem Ausscheiden aus der Politik, Ausscheiden als Bundesfinanzminister. Ich war ja immerhin Finanzminister der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, war ein Jahr Vorsitzender der G7-Finanzminister. Da ist der herkömmliche Weg, und so hatte ich ja auch Angebote, man arbeitet im Umfeld von Private Equity Unternehmen. Und ich hatte gedacht an London, New York und habe entsprechende Angebote geprüft. Und dann hat Herr Anklam angerufen. Und dann wurde es für mich Brena statt London. Und zwar aus voller Überzeugung.
Das hört sich jetzt, ist ein bisschen schwer, das zunächst mal zu verstehen, aber andererseits, kannten Sie beiden sich vorher schon?
Nein. Aber wieso ist das schwer zu verstehen?
Naja, ich meine, sagen wir mal so, wenn man jetzt die Welt der Wirtschaft sich anschaut, dann ist natürlich Private Equity ein bisschen ein höheres, mit höherem Image verbunden, als jetzt Gebrauchtwagenhändler zu sein.
Wir sind, also Herr Meunzel, also von Ihnen, der Sie ja führende Verantwortung bei Autohaus tragen, finde ich schon, dass Sie den Automobilhandelskonzern Autoland nicht als Gebrauchtwagenhändler beschreiben sollten. Wir haben Neufahrzeuge und wir haben auch Gebrauchtfahrzeuge, aber wir sind ein Automobilhandelskonzern und kein Gebrauchtwagenhändler. Aber das könnte Herr Anklam viel leidenschaftlicher unterschreiben.
Ich danke, Herr Lindner, dass Sie das mal klargestellt haben. Das haben Sie deutlich gesagt.
Ja, ich
aber lass Sie ruhig weitermachen. Wir werden Sie alle besiegen.
Ja, ich glaube, dieses, nein, ich sage ja die Perspektive jetzt, wenn jemand von draußen drauf blickt, nicht so wie wir kennen die Branche, wir wissen, dass Gebrauchtwagenhandel ein hochkomplexes Geschäft ist, dass es vor allem um Einkauf geht und wieder gut zu verkaufen.
Ja, Sie haben ja mich gefragt, im Grunde geht's, warum machen Sie etwas, was weniger Glanz hat als Private Equity
so,
in London?
Genau.
Die Frage will ich gerne beantworten.
Ja.
Und dann muss der Eigentümer und Vorstandsvorsitzende auch noch über sein Unternehmen sprechen und seine Vision. Aber ich will Ihnen die Antwort nicht schuldig bleiben. Zum einen, der ganze Bereich Automobilhandel ist vollkommen unterschätzt in Deutschland hinsichtlich seiner Größe. Ich habe mich viel auch mit volkswirtschaftlichen Strukturen beschäftigt. Auch mir war das vorher nicht klar, dass wir es mit eigentlich dem nahezu größten Retailmarkt in Deutschland zu tun haben. Für viele Menschen ist das eigene Auto auch der größte Vermögensgegenstand, den sie haben. Dort haben nicht Immobilien in Deutschland, sind eine Mieternation. Das Auto ist der größte Vermögensgegenstand des Haushaltes. Die Menschen haben also auch ein echtes Interesse, dass das professionell vermarktet wird. So, und zum Dritten, der Automobilhandel ist, wie man im Marketing sagt, ein Red Ocean. Das heißt, es ist eigentlich alles verteilt. Es ist Verdrängungswettbewerb, große Transformation aufgrund der neuen Antriebe, der Digitalisierung, neuer Hersteller. Da ist richtig was los. Das ist ein echtes Abenteuer. Und in diesem Red Ocean, wie man sagt, wird es Gewinner und Verlierer geben, weil eben der Markt selbst tendenziell nicht größer wird. Und Autoland ist die spannendste Größe. Und Herr Anklam hat ein Unternehmen aufgestellt, das so gut organisiert und strukturiert ist. Er hat so eine klare Vision und er hat mich eingeladen, hier eine unternehmerische Aufgabe zu übernehmen. Und das hat mich fasziniert, mit einer solchen Persönlichkeit zusammenzuarbeiten, in einem solchen Markt, in einem solchen Unternehmen. Das ist echt was Operatives. Ich kann was von ihm lernen. Ich komme ja nicht hierhin, um den Autohandel zu erklären. Das kann niemand besser als Herr Antler mit seinem Unternehmen. Ich verbreitere die Führung und bringe die Dinge, die ich gelernt habe und wo ich Möglichkeiten habe, mit ein. Und das macht das Unternehmen noch stärker, wie ich glaube. Oder?
Ich würde das so sagen, Sie sprachen von einem Red Ocean. Ich bin das, oder wir sind das stärkste Tier im Ozean. Das ist der Orca. Herzlich willkommen beim Orca.
Das heißt, das Wachstum geht weiter und Herr Lindner wird dafür sorgen, dass das Ganze beschleunigt wird.
Mit Sicherheit, da bin ich. Wenn Sie das mich fragen, dann fragen Sie mich. Das wird jetzt sich aus der Sache heraus schon beschleunigen, weil wir ja die Milliarde Umsatzgröße geknackt haben. Das heißt, der Umsatz wird jetzt sicher natürlich immer weiter beschleunigen. Wir haben für die erste Milliarde 47 Jahre gebraucht. Wir werden für die zweite Milliarde vielleicht, wenn es hochkommt, 6 Jahre brauchen. Und für die nächsten weiteren 3, also bis wir auf 4 Milliarden sind, haben wir uns das Ziel von 10 Jahren gesetzt. In 10 Jahren machen wir 4 Milliarden Euro Umsatz.
Das sind ja anständige Perspektiven. Ist damit nicht auch, da Sie Herrn Lindner geholt haben, sozusagen einen Nachfolger gefunden für Sie?
Ich würde hier nicht von einem Nachfolger sprechen, weil ich suche keinen Nachfolger. Und das Unternehmen muss in die Hände des Managements. Und der erste Management-Leader ist Herr Lindner. Wird der Konzernchef werden. Wir sind schon mitten in der Übergabe. Das wird innerhalb des nächsten Jahres ja passieren. Und dann brauche ich ein ganz starkes Management um Herrn Lindner herum. Wir haben schon etliche hervorragende Leute, er lernt sie ja jetzt alle kennen, arbeitet mit denen ja schon bereits zusammen, ist verantwortlich für den Vertrieb, die gesamten Vertriebsstrukturen sind schon bei Herrn Lindner. Herr Lindner wirkt dort schon völlig selbstständig, auch schon ohne mich, mit diesen Mitarbeitern in der obersten Führung, die ja Jahre oder Jahrzehnte schon bei Autoland sind. Und ich sehe, dass das nicht nur mir Freude macht, sondern ich spüre das auch bei Herrn Lindner.
Und wie sehen Sie dann Ihre künftige Position?
Meine Position ist die, dass ich ja immer noch der Eigentümer bleibe und ein hohes Interesse daran habe, dass meine Vision, mein Plan und meine Vision, der größte Händler Deutschlands zu werden und auch dann der größte Europas, mich natürlich beseelt. Und da werde ich an den richtigen, entscheidenden Punkten sicherlich auch gefragt werden und mitwirken dürfen, aber nicht mehr im täglichen und auch nicht mehr in allen Bereichen.
Herr Anklam ist aus meiner Sicht unverzichtbar für die Strategie des Unternehmens. Er ist unverzichtbar im Übrigen auch als Motivator und der Identifikationsfigur für das ganze Team. Und ich glaube, und das wollen wir noch stärker herausarbeiten, er ist auch als Vertrauensanker für die Kundinnen und Kunden wichtig. Autoland ist nicht irgendein Fähnchenhändler, sondern es ist ein Automobilhandelskonzern, den es 47 Jahre gibt. Größe und auch die Reife des Unternehmens sind für die Kundinnen und Kunden wichtige Vertrauenssignale. Du kaufst dein neues Auto oder dein gebrauchtes Auto nicht bei irgendwem, sondern bei Autoland. Ich gehe so weit, Herr Monzel, zu sagen, die einzige deutsche Automarke, die sich jeder in Deutschland leisten kann, ist nicht VW oder Mercedes oder BMW. Die einzige deutsche Automarke, die sich alle leisten können, ist Autoland. So positionieren wir das Unternehmen von Herrn Anklam. Er hat eine Skalierungsstrategie bereits ja entwickelt über unsere Niederlassungen. Jedes Jahr kommen neue hinzu. Da gibt es eine Pipeline, die wir systematisch abarbeiten können. Herr Anklam hat, wie ich finde, äußerst vorausschauend im vergangenen Jahr auch bereits die auto.de als Top-Level-Domain erworben. Das erweitert unser Wachstumsszenario über die Niederlassungen hinaus auch in den ganzen digitalen Bereich. Und wenn ich sage in den digitalen Bereich, ist es nicht digitale Lead-Generierung, sondern eine komplett digitalisierte Customer Journey im Automobilhandel, die wir jetzt aufbauen wollen. Das hat Herr Anklam schon gesehen und entworfen und wir gehen jetzt in die operative Umsetzung.
Das wäre dann der zweite Schritt. Lassen wir nochmal zum ersten sprechen. Ich meine, Skalierbarkeit ist ja im Autohandel nur bedingt vorhanden oder möglich. Das wissen wir ja. Es ist ja ein People-Business. Da müssen Leute sitzen. Ja, Sie können jetzt, Software können Sie skalieren. Autohandel können Sie nur so weit skalieren, dass Sie vielleicht eine CI haben, dass sie die Mitarbeiter richtig ausbilden, dass sie die Produkte haben. Aber faktisch muss jedes Auto nach wie vor, oder jetzt unabhängig jetzt vom Auto, vom digitalen Vertrieb, der kommt ja noch, verkauft werden. So, damit ist die Skalierbarkeit schon eingeschränkt.
Naja, die Voraussetzungen Ihrer Frage würde ich ein ganz klein wenig modifizieren. Natürlich spielt Größe bei der Profitabilität eine wachsende Rolle. Deshalb sehen wir ja die Konzentration im Markt. Weil bestimmte Allgemeinkosten wie Markenführung, Marketing, Administration, Digitalisierung, Softwareinvestitionen, künstliche Intelligenz, wenn du die auf 2 Standorte oder auf 45 Standorte umlegst, das ist natürlich ganz andere Economies of Scale. Das heißt, die Größe spielt hier schon eine Rolle. Und durch unsere standardisierten Prozesse, die integrierte IT und auch das Logistiksystem von Autoland, können wir natürlich neue Standorte schneller ins Netz einführen als andere. Und unsere Wachstumsstrategie hat der Antler neulich in einer Besprechung mit den Führungskräften, wie ich finde, ganz gut auf den Punkt gebracht. Er sagte nämlich, wie ein Pilz, wie eine Flechte, schieben wir uns langsam weiter, damit wir die Logistik nachziehen können, damit wir bei der Rekrutierung und Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bestand entwickeln können und nicht immer auf der grünen Wiese anfangen.
Kann ich nur bestätigen, wir kennen ja Herrn Anklam und aus vielen Gesprächen und wir wissen, dass er natürlich auch sozusagen die Strukturen geschaffen hat, um das möglich zu machen. Ich kenne also keinen, und das gibt, sage ich jetzt nicht, weil wir hier sitzen, der das so hinbekommen hat, der auch seine Zahlen so im Griff hat, ja, und die Prozesse so strukturiert hat. Das ist eben die Stärke, um so zu wachsen, aber dennoch muss immer noch jedes Auto separat verkauft werden. Und das ist eben auch ein Bottleneck in gewisser Weise. Sie brauchen Verkäufer, sie brauchen die Outlets und so weiter. Also damit natürlich bleibt eine gewisse Komplexität im Handel nach wie vor. Das macht es ja auch teilweise so schwierig, meiner Meinung nach. Und darum scheitern ja auch so viele.
Das macht es auf jeden Fall schwierig, aber wir haben das doch gelernt. Wir machen doch jeden Tag nichts anderes.
Bestätige ich.
Und ob wir jetzt 45 Läden betreiben, Niederlassungen oder 90, das ist uns doch egal. Das ist nur, die Führung wird breiter aufgestellt. Natürlich werden wir dann mehr Geld haben für noch mehr Marketing. Natürlich wird die Marke noch bekannter. Das Vertrauen wird noch größer. Also spielt uns doch alles in die Hände.
Und wo kommt das Kapital künftig her, um dann 90 Läden, 100 Läden, 120 Läden aufzubauen?
Ja, meinst du, wir haben eine Umsatzrendite, die liegt nahe 10%. Also das können Sie ja selber ausrechnen.
Ja, gut.
Wo das Geld herkommt.
Ja.
Und dann haben wir noch einen Börsengang
eventuell. Ja, und da wollen wir jetzt gleich drüber reden.
Also Sie haben ja völlig zu Recht von Wachstumsfragen gesprochen. Kapital, hat der Anklang gerade gesagt, weniger. Ware kriegen wir auch hin, neue Ideen auch. Natürlich ist das qualifizierte Personal ein Thema.
Das ist das Thema.
Und
qualifiziertes Personal. Und dazu brauchen wir eine Abteilung, die da heißt Akademie.
Genau.
Wir müssen die Leute schulen. Das ist das Angebot. Finden und schulen.
Das bauen wir gerade auf. Die Akademie geht im zweiten Halbjahr hier ans Netz. Da sind wir auch sehr stark auf digitale Lernmethoden, um unsere Verkäuferinnen und Verkäufer noch zu stärken. Aber wir müssen natürlich auch neue Leute rein. Und wir hatten bei Autohaus ja auch schon Anzeigen geschaltet für Führungskräfte und für Verkäuferinnen und Verkäufer mit beachtlicher Resonanz. Also wir haben viele hundert Bewerbungen auf unsere offenen Stellen im Monat. Wir haben an unterschiedlichen Stellen auch Kfz-Mechatroniker, die wir suchen und so weiter und so fort. Aber ich nutze jetzt einfach mal, kapere einfach mal den Podcast zu sagen, also Talente im Verkauf oder Führungskräfte im Automobilhandel, die den nächsten Schritt ihrer Persönlichkeitsentwicklung, ihren nächsten Karriere-Turbo zünden wollen, herzliche Einladung, schreiben Sie an uns. Hier sind Sie herzlich willkommen, wenn Sie was aufbauen wollen.
Was bieten Sie den Leuten, die jetzt da draußen zuhören und vielleicht überlegen, ob sie zu Anklam gehen oder nicht oder zu Anklam und Lindner gehen oder nicht?
Also wenn ich die Vergleiche über die letzten 10 Jahre mal mache, dann war das immer so, dass Autoland nicht nur der bessere Arbeitgeber war, sondern auch der, wo man am meisten verdienen konnte in der Branche. Und das bieten wir. Und natürlich ein exzellente Karrieremöglichkeiten, weil wir meinen, wir das beste Vertriebskonzept haben. Und auch am stärksten wachsen in der Branche.
Wie sehen Sie da anders gefragt? Ihr Anliegen war ja immer, an die Börse zu gehen. Sind Sie jetzt mit Herrn Lindner den Schritt ein bisschen näher gekommen oder wird es jetzt beschleunigt oder hat man da auch jemanden, der sozusagen auch das Gesicht sein kann, das weltbekannt ist?
Also ich glaube, wenn der Herr Lindner nach London fährt und dort die entsprechenden Investoren besucht, dann wird das etwas anderes sein, als wenn ich dahin fahre. Und so gesehen ergibt sich da Ihre Frage schon von, die Antwort schon von selbst. Mit dem Gesicht von Herrn Lindner haben wir da sicherlich eine ganz andere Möglichkeit und mit seinem Netzwerk als das, was wir hier geschaffen haben in der Zwischenzeit.
Und wann wird es soweit sein?
Wir behalten uns die Option vor, aber es ist jetzt noch nichts, worüber wir konkretisiert
sprechen. Also wir wollen kein Ja nennen. Das wird die Entwicklung dann zeigen. Aber ich denke, dass wir das innerhalb der nächsten 10 Jahre, 8 Jahre mit Sicherheit abschließend beantworten werden und machen werden.
Also nicht jetzt kurzfristig, sondern es ist schon noch ein gewisses
Zeitraum. Ja, wir brauchen dazu eine entsprechende Vorbereitungszeit. Mhm. Man spricht in Börsenkreisen von circa 4 Jahren. Und wenn Sie jetzt mal das 26 weglassen, sind Sie schon bei 30, 31, also so ungefähr, könnte das sein, dass wir dann aufgrund des ganz großen Wachstums, wo wir dann ja hinwollen, dass es da dann Sinn macht, ähnlich wie bei Sixt oder auch bei Fielmann, die Investitionen auch über die Börse abzubilden.
Gegenwärtig braucht das Unternehmen das auch nicht.
Nein.
Gegenwärtig haben wir die eigene Kraft.
Ja.
In den USA ist es übrigens wesentlich üblicher, wie Sie wissen, dass große Automobilhandelskonzerne auch börsennotiert sind. Ja. Das kennen wir in Europa und in Deutschland so bis dato nicht. Aber der Automobilhandel, ist unsere These, wird sich in die Richtung ja entwickeln. Wir werden mehr große Spieler im Markt haben, die mehr Marktanteil haben. Und man sieht leider jetzt auch, sage ich mal, aus meiner früheren Rolle als großer Bewunderer und Unterstützer auch des Handwerks, man sieht, dass jetzt auch die Zahl der Betriebe langsam zurückgeht, also kleine aus dem Markt ausscheiden, weil sie es nicht mehr mitgehen können. Das verändert den Markt und dann wird man sich daran gewöhnen, dass große Handelsgruppen auch dann börsennotiert sein können. Ja.
Gut, jetzt brauchen wir erstmal eine, die es schafft und es hat noch keine geschafft. Sie hatten ja die Vision schon immer, so lange ich Sie kenne, dass Sie mal an die Börse gehen, aber es hat immer noch gedauert. Was waren dann sozusagen, was hat Sie daran gehindert, das zu tun?
Es gibt keine Behinderung, das zu tun. Ich habe gesagt, bevor wir nicht mindestens 1 Milliarde umsetzen, haben wir an der Börse gar nichts zu suchen. Und wir brauchen auch interne Strukturen. Wir haben ja da höhere Auflagen. Wir müssen dort großes Berichtswesen haben und so weiter und so weiter. Ich habe doch keine Eile. Das Unternehmen wird innerhalb der nächsten 5 Jahre die 2. Milliarde machen. Vielleicht sind wir dann schon auf dem Weg und sagen, nun ist es soweit.
Was ist der Vorteil, um mal ganz platt zu fragen, wenn man an der Börse ist, mit so einem großen Handelsimperium?
Dass Sie das Unternehmen sicherlich dann auch noch besser steuern können, weil Sie einen Zugang zu finanziellen Mitteln haben, den Sie so nur über Banken abbilden können. Und Banken bilden Klumpenrisiken und Banken gehen immer nicht die Wege so mit. Das sind die Gründe gewesen, warum Herr Sixt zum Beispiel sein Unternehmen an die Börse gebracht hat, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Das war die Begründung. Freiheit in der Planung des Geldes, Flexibilität. Und das ist ja bestens gelungen, ne? Und warum soll uns das nicht gelingen?
Ich bezweifle das ja gar nicht. Ich frage nur nach. Herr Lindner, wie sehen Sie das? Was ist für Sie der Hauptzweck von einem Börsengang, um Kapital zu bekommen?
Natürlich Kapitalgewinnung. Allerdings ist ein Börsengang voraussetzungsvoll. Und gegenwärtig ist das Unternehmen Autoland sehr schlank aufgestellt. Man darf sich keine Illusion hingeben. Geht man an die Börse, hat man sofort einen größeren Overhead an Kosten, Berichtswesen, Anforderungen regulatorischer Art. Und wenn man das Geld nicht braucht, nicht zusätzliches Kapital braucht, warum dann eine Listung anstreben? Und wie wir ausgeführt haben, zum jetzigen Zeitpunkt, was unsere augenblicklichen Wachstumsziele angeht, können wir das alles aus den bestehenden Mitteln gut machen. Im Gegenteil, unser Wachstum wird durch Faktoren begrenzt, wo man nicht einfach mit Geld sie lösen und beschleunigen kann. Stichwort Personal. Und dann müssen wir erst weitere Zwischenschritte gehen, bevor wir das in Erwägung ziehen. Wir haben ja auch einen Teil unseres Geschäfts jetzt mit Auto.de, der, wie man sagt, Asset Light ist. Auto.de ist ja unser neues Online-Angebot unter dem Dach des Konzerns. Wir werden da unsere eigenen Waren anbieten, also unsere Autos, die wir im Bestand haben. Aber wir wollen auch ein Stück Neuland für Autoland beschreiten. Denn auf der Auto.de werden wir auch Fahrzeuge anbieten, die wir von anderen, also aus Flotten, erst in absehbarer Zeit im Bestand haben. Also da verkaufen wir dann nicht sofort verfügbar, sondern auch mit einer Lieferzeit. Und wir werden auf der Auto.de ein Angebot schaffen für andere Händler. Wir sind keine Wettbewerber von mobile.de oder Autoscout24, also wir sind nicht Plattformgeschäft, aber wir wollen die Attraktivität von Auto.de auch für unsere Produkte dadurch vergrößern, dass wir die Sichtbarkeit stärken, indem wir andere Händler und Händlergruppen einladen, auch auf der Auto.de Produkte zu zeigen. Wer da Interesse hat, kann sich auch jederzeit an uns wenden. Es wird zur Jahresmitte live gehen, also wir sind jetzt in der Vorbereitung. Aber ich glaube, dass wir ein attraktives Angebot schnüren, zusätzliche Leads für Händler zu generieren.
Warum glauben Sie, dass Sie das schaffen, was andere noch nicht geschafft haben, nämlich die Digitalisierung vom Autohandel? Denn wenn ich mir die Konzepte anschaue, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, sind die alle gescheitert.
Naja, es gibt einen Unterschied. Wir wollen nicht den kompletten Autohandel bei Autoland digitalisieren, sondern wir haben ja unsere Sichtbarkeit in der Niederlassung vor Ort in der Stadt. Wir generieren die Leads digital, auch über Plattformen, über unsere eigenen Maßnahmen, Social Media. Aber im Kern bei der Autoland AG steht die Wirkung der Niederlassung, der Verkauf von Mensch zu Mensch. Wir sehen nur auch in den aktuellen Untersuchungen, dass bei Jüngeren die Bereitschaft zum voll digitalen Autokauf wächst. Das ist noch nicht der gesamte Markt, aber es ist eine wachsend große Nische. Und in der Nische wollen wir mitspielen. Denn die USA sind da sehr viel weiter bereits, aber bei uns wächst diese Nische und deshalb machen wir das Angebot unter dem Dach der Autoland AG. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Logistik, wir haben das Kapital, wir haben den hocheffizienten, übrigens europäisch aufgestellten Einkauf und damit haben wir den anderen, die versucht haben, eine digitale Customer Journey im Autohandel aufzubauen, bereits einiges aus unserem traditionellen Geschäft voraus.
Ich frage nochmal, dieses Thema ist bisher noch nicht realisiert worden, weil es eben auch am Kunden gescheitert ist. Warum glauben Sie, ist der Kunde jetzt soweit, mehr Fahrzeuge online zu kaufen? Weil bisher hat der Kunde ja auch nicht angenommen. Ich erinnere mich, vor 15, 20 Jahren, da gingen alle davon aus, dass der Autohandel quasi obsolet wird. Wir brauchen keine Autohäuser mehr, alle kaufen online. Das hat sich ja nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil, was hat sich entwickelt? Wir haben jetzt sozusagen so eine Kombination aus, ich gehe online, schaue mir was an, ich verhandle, ich schicke ein E-Mail, telefoniere mit dem Verkäufer, fahre hin, kaufe online. Aber es hat noch keiner geschafft, diesen digitalen Prozess vollständig so abzubilden, dass vom Kunden genutzt wird. Die Prozesse hatten einige schon. Warum glauben Sie, dass ihr das schafft?
Aber was glauben Sie, was unser Prozess ist? Bei uns ist auch ein Mensch dabei.
Also nein, ich sage nur, dass man da nicht so überzeugt sein sollte, dass das funktioniert. Weil ich glaube, dass das so komplex ist, dieser Autokauf. Das ist meine persönliche Meinung. Da können Sie mir jetzt chatten dafür, sagen, was will der eigentlich? Aber ich glaube, dass man sich nicht zu viel vornehmen darf, was die Digitalisierung betrifft. Weil das sind schon einige, eben, die haben schon versagt und die erwarten auch gute Ideen.
Herr Meister, glauben Sie noch ein bisschen an unser unternehmerisches Können und zweitens kommen Sie in einem Jahr wieder und fahren Sie das nochmal.
Ja, das mache ich. Aber Herr Acklam, lassen Sie doch ein bisschen Kritik zu.
Warum?
Ja, warum denn nicht? Sind Sie nicht so empfindlich?
Sie können mich gar nicht kritisieren. Ich mache eine ganz andere Arbeit als Sie.
Okay, aber ich beobachte.
Und Sie sind ja auch skeptisch.
Außerdem war das keine Kritik von Ihnen, sondern eine Einschätzung, die ich nicht teile.
Gut. Genau. Und nochmal gesagt, gegenüber denjenigen, die es im Markt als rein digitales Angebot und Neugründung probiert haben, haben wir den Vorteil unseres traditionellen Geschäftsmodells mit den entsprechenden logistischen, finanziellen und auch unseren Möglichkeiten im Einkauf. Das ist der Unterschied zu den neuen Spielern, die in den Markt gekommen sind. Und wir haben selbstverständlich die Option, anders als andere, auf unsere Niederlassungen zurückzugreifen. Wer keine Niederlassungen hat, der kann ja auch nur eine digitale Customer Journey anbieten, wo anonym ein Auto vor die Tür gestellt wird. Wir können auch immer unsere Niederlassungen nutzen. Also warten Sie.
Deshalb ist es ja so wichtig, dass Autoland deutschlandweit agieren muss. Deshalb müssen wir, wie Herr Lindner vorhin schon sagte, wachsen wie ein Pilzgeflecht. Das ganze deutsche Land muss Autoländer bekommen. Dann ist für uns natürlich der Onlinehandel noch leichter, weil dann die Niederlassung vor Ort natürlich A, ausliefern kann, B, zur Hilfe eilen darf, Service machen kann und so weiter. Aber wenn Sie das, wenn Sie das glauben, was Sie gesagt haben, dann würde das ja bedeuten, dass niemand vom Sofa aus sein Auto kauft. Herr Meunzel, da widerlege ich Sie.
Wir werden es sehen, in einem Jahr. Mal schauen, wie viele Autos wir dann verkaufen. Ich sage nur, nach meiner Erfahrung, diese Euphorie
hat... Wir haben keine Euphorie.
Doch.
Nein, haben wir nicht.
Wir hatten sie aber.
Mich haben sie gar nicht danach befragt. Ich habe keine Euphorie. Ich bin aber auch kein Pessimist.
Und das Schöne ist ja, der Unterschied ein Unternehmen, das etwas wagt und versucht, trägt dafür das Risiko. Und das ist der Unterschied jetzt zum Beispiel zum Politiker oder zum Journalisten, die oft einschätzen, aber Chancen und Risiken nicht tragen, also nicht nutzen beziehungsweise nicht tragen.
Herr Meunzel, wenn es nicht klappen sollte, dann stampfe ich das wieder ein. Dann habe ich Lehrgeld bezahlt, das wird überschaubar bleiben.
Ich will doch nur hinterfragen, was Sie besser machen.
Ja, wir haben eine andere Meinung als Sie. Vielleicht haben Sie das jetzt schon...
Nein, ich habe gerade keine andere Meinung. Ich habe nur gesagt, bisher hat es keiner geschafft.
Ja, es hat ja bisher auch niemand geschafft, einen deutschlandweiten herstellerunabhängigen Automobilhandelskonzern zu bauen.
Deutschlandweit sind Sie noch dabei, soweit sind wir ja noch nicht. Da müssen dann auch...
Ja, aber das sind ja, ist ja das Multiplizieren dessen, was schon da ist.
Wir sprechen ja über Dinge, die jetzt im Schwung sind.
Ja.
Kennen Sie Boo.com?
Nein.
Das war nach meiner Erinnerung Anfang der Nullerjahre bei der damaligen Dotcom-Blase der erste Versuch, Kleidung online zu verkaufen.
Okay.
Kennen Sie Zalando?
Ja, klar.
Sehen Sie?
Ich kaufe Best Secret.
Es gibt eben auch Ideen, die vor der Zeit umgesetzt worden sind und deshalb nie funktioniert.
So ist das.
Und dann gibt es
zum Beispiel E-Mobilität.
Genau. Und es gibt auch Entwicklungen im Markt. Eben Auto.de, der digitalisierte Automobilhandel, da wächst vielleicht die Bereitschaft auch erst. Und wir werden vielleicht erst nennenswerte Verkäufe in dem Bereich bezogen auf den Gesamtmarkt Richtung Ende des Jahrzehnts sehen. Aber ich bin überzeugt, es wird eine wachsend große Nische sein. Nehmen Sie den aktuellen Report der Deutschen Automobiltreuhand, die das ja auch gezeigt haben, dass in jüngeren Käufergruppen, die allerdings natürlich im Markt insgesamt noch nicht so aktiv sind, weil sie gerade erst am Beginn ihrer Karriere als Autofahrerinnen und Autofahrer sind, dass da die Bereitschaft wächst. Und es ist, wie Herr Anklam sagt, eine unternehmerische Initiative, die setzt immer darauf, dass eine große Chance auch verbunden ist mit gewissen kalkulierbaren Risiken.
Herr Meunzel, um Sie zu beruhigen, auch ich sehe das 50-50.
Okay. Gut, dann sind wir uns ja einig.
Jawohl.
Freue mich doch.
Sehen Sie?
Reden wir nochmal über Bottlenecks. Mitarbeiter, haben Sie gesagt. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, weitere Niederlassungen zu gründen, sofern das Kapital, was vorhanden ist, vorhanden ist.
Was verdient wird und dann vorhanden ist.
Genau so. Wie sieht es denn aus mit Fahrzeugen? Ich meine, die europäische, es gibt ja Flotten, die sind ja wirklich groß in Europa und Sie haben ja auch da entsprechende Kanäle, die Sie mir wahrscheinlich nicht sagen werden, was ich auch verstehen kann. Aber dieses Fahrzeuge zu besorgen, ist für Sie kein Bottleneck, um diese Größe auch abzudecken. Sie haben keinen Vertragshändlervertrag, also Sie kriegen also die Fahrzeuge nicht vom Hersteller, sondern also nicht direkt als Neuwagen, als Franchise, sondern die kaufen die ja zu. Ist da genügend vorhanden, um diese Masse auch, diese Vorhaben zu bedienen?
Herr Meunzel, kennen Sie die Fahrzeugproduktion in Europa?
Ja.
Und haben Sie das Wort schon mal gehört, Überproduktion?
Ja.
Sehen Sie. Und da bedienen wir uns. Und zwar könnten wir noch viel mehr Autos kaufen, als wir jetzt schon kaufen. Und deshalb wird unser Wachstum von daher mit Sicherheit nicht eingegrenzt werden.
Das wollte ich nur hören.
Ja.
Weiteres Thema?
In diesem Jahr werden wir auch zum ersten Mal von deutschen OEM Neufahrzeuge beziehen, die wir dann in einem speziellen Modell auch vermarkten können. Ich kann das gerade nur so nebulös ausdrücken,
okay.
Aber da ist gerade in der vergangenen Woche haben wir einen großen Schritt getan.
Einen weiteren großen getan in ein anderes Land, wo auch ordentlich Autos produziert werden. Und auch dort ist der Hersteller schon bereit zu sagen, Autoland ist die Marke in Deutschland, die an allen vorbeizieht. Warum sollten wir denn unser Produkt nicht auch bei Autoland ins Regal legen? Das wird kommen, Herr Meunzel, so sicher wie das Amen in der Kirche. Je größer unsere Vertriebskraft, umso eher sprechen wir mit dem Hersteller über große Kontingente.
Zweifellos. Wie sehen Sie die chinesischen Marken, die momentan hier sehr auch versuchen, Fuß zu fassen? Ist das auch ein wichtiges Thema für Sie künftig?
Muss man auf jeden Fall beobachten, ist auch wichtig, weil Sie ja mit einem Preis-Leistungs-Angebot kommen, dass der deutsche Hersteller und auch europäische Hersteller unter Druck setzen wird. aber auch die kochen nur mit Wasser. Und wenn sie stark subventionieren und dann hier die Fahrzeuge meinen, und die Marktanteile deutscher oder europäischer Fahrzeughersteller streitig machen zu wollen, dann wird sich die EU wehren, weil das sind die Arbeitsplätze, die wir hier haben. Und da schauen wir mal, wie da das Ende vom Lied sein wird. Ich bin gespannt, bin für alles offen. Immer wenn es um hervorragenden Einkauf geht und dem Kundenwunsch, sind wir schon da.
Im April werden wir auf der Peking Motor Show sein.
Ja, da sehen wir uns.
Da sehen wir uns
dann. Ich bin da nicht.
Ja, aber eine Autoland-Delegation,
ja, die ist da.
Geht dorthin. Wir haben auch mit mehreren Herstellern Gespräche. Teilweise werden die Fahrzeuge jetzt ja in Europa produziert, JQ Omoda beispielsweise. In der Volksrepublik China gibt es diesen ruinösen Wettbewerb aufgrund der Vielzahl der Hersteller. Das ist ja nicht alles nur Subventionen, sondern es ist ja auch der ruinöse Wettbewerb aufgrund der Überkapazitäten, die es da gibt und die in die Welt abgeschlagen werden. Warum sollen wir nicht die Kundinnen und Kunden bei uns davon profitieren lassen, für die oft das Neufahrzeug, wenn man die Preisentwicklung sieht, war vor 10 Jahren noch für 30 durchschnittliche Neuwagen bekommen. Jetzt sind wir deutlich über 40.000 erreichbar. Warum nicht also die Kundinnen und Kunden davon profitieren lassen? Was für mich jetzt aus Betriebssicht interessant ist, ist die Frage, wie entscheiden sich die chinesischen Hersteller? Bei manchen hat man nämlich den Eindruck, dass die gar nicht mit ihren günstigen Fahrzeugen auf den europäischen Markt wollen, nicht mit den günstigen Verbrennern hier den Entry suchen, sondern mit den teuren Hybridmodellen oder vollelektrischen Fahrzeugen. Und ist jetzt nicht meine Aufgabe, die zu beraten, aber nach meinem Eindruck wäre die Chance vor allen Dingen bei den günstigen Verbrennerfahrzeugen oder günstigen Plug-in-Hybriden. Die hätten wir auch sehr gerne im Sortiment, weil das genau die Kundinnen und Kunden sind, die wir ansprechen.
Um da abschließend nochmal den einen oder anderen Satz dazu zu sagen, wir sind natürlich nicht daran interessiert, für den Hersteller zu arbeiten, sondern wir wollen für die Hersteller das Ventil sein, wo sie dann zusätzlich in den Markt Absatz bekommen, durch Autoland natürlich noch besser eingekauft, als sie es dann bei ihrem Hersteller hin dann machen können. Das ist unser Ziel. Auch da wieder die Markenvielfalt, den hervorragenden, günstigen Preis verbunden mit dem Autoland Top Vertriebskonzept. So gehen wir vor.
Das heißt, dass Autoland nie ein Franchise-Dealer werden.
Nein, weder für andere noch werden wir Franchising geben.
Sondern Sie kaufen die Fahrzeugflotten, die eben...
Wir kaufen das ein, was der Kunde will.
Punkt. Und was er mag ist.
Was er will, wird er mögen.
Ja.
Und wer nicht will, was er mag, der muss mögen, was er will.
Okay. Sehen wir mal das Thema Wettbewerber. Ich meine, Autoland ist unique. Es gibt da hier keinen, der in irgendeiner Form identisch ist, sondern die Autohausgruppen sind ja sozusagen alle inhomogen, die sind ja alle unterschiedlich organisiert. Die Struktur wie in Autoland sehe ich eigentlich bei fast keinem, muss ich sagen, weil die auch teilweise anders gewachsen sind, historisch gewachsen, darf man nicht vergessen. Diese Wachstumsdynamik, die Sie entwickelt haben, anklammt, die hat sie natürlich, die gab es ja nicht überall, sondern ganz im Gegenteil, da sind Sie, wie gesagt, einer der wenigen. Aber Sie haben vorher gesagt, dass Sie glauben, dass andere Autohändler auch in die Börse gehen werden. Ist es, sind die Wettbewerber so stark, wie Sie da so?
Das habe ich nicht gesagt.
Ja, das hat Herr Lindner gesagt.
Herr Lindner hat das gesagt.
Ja. So, also in den USA haben wir USA. Ja, in den USA haben wir mehrere große Gruppen,
ja,
die am Markt sind. Es ist durchaus denkbar, dass große Gruppen in Europa das auch machen. Ich kenne jetzt nicht deren Geschäftspolitik, aber ich sehe schon, dass wir auf eine Konzentration zulaufen. Und zur Konzentration kann auch gehören, dass bestimmte Gruppen den Börsengang suchen, so wie sich insgesamt ja die Kapitalmarktorientierung in der deutschen Wirtschaft verändert und nicht nur in diesem Sektor.
Anderes Thema, die Elektromobilität. Ist es ein Thema, das in irgendeiner Form Ihr Handelsgeschäft beeinflusst in Form, dass man eben hier schwieriger sozusagen an den Kunden kommt, weil die Autos teurer sind, weil man hier eben entsprechend auch einkaufstechnisch nicht die Fahrzeuge bekommt, die am Markt sind, oder ist es, sagen
Sie, die gleiche Chance? Die Fahrzeuge bekommen wir auch zu guten Preisen, aber wir haben nicht genügend Nachfrage im Markt, deshalb haben wir das zurückgestellt. Natürlich nehmen wir auch Elektrofahrzeuge in Zahlung, aber wir kaufen nicht direkt Elektroautos an, bis auf wenige, die wir jetzt gekauft haben, weil sie sehr, sehr günstig waren. Jetzt wendet sich das Blatt ein wenig mit dem Krieg im Iran und am Persischen Golf. Ich habe in der letzten Woche den Befehl gegeben, Elektrofahrzeuge anzukaufen. Und ich habe vor 3 Wochen, als der Krieg begann, den Befehl gegeben, Dieselfahrzeuge nicht mehr anzukaufen, sondern nur noch in Zahlung zu nehmen. Also wir haben hier ganz nah das Ohr am Markt und wir können immer agieren und müssen selten reagieren, weil wir ohne Herstellerbindung sind. Wir sind grenzenlos.
Wie sehen Sie die Elektromobilität künftig? Ich meine, unter Ihrer, wie Sie noch in der Regierung waren, wurde ja ganz brutal die Förderung abgewürgt.
Absolut. Und das habe ich aus voller Überzeugung gemacht. Und das hatte keine Gründe im mangelnden Geld, sondern in der Konstruktion dieser Förderung. Ich habe noch vor Augen die Parkplätze in Norddeutschland, wo die ganzen E-Fahrzeuge geparkt waren, um die Förderung einzustreichen, die dann nach Nordeuropa weiterverkauft worden sind. Und aus diesem ordnungspolitischen Grund habe ich damals Herrn Habeck das Geld gestrichen, nicht weil der Haushalt knapp gewesen wäre. Die Elektromobilität wird sich durchsetzen. Es gibt gegenwärtig Reichweitenangst. Es gibt Sorgen hinsichtlich der Kosten des Ladestroms für viele, die jetzt nicht die Lademöglichkeit vor der Haustür des Eigenheims haben, sondern die im Mehrfamilienhaus wohnen und da Sorgen haben, wie kann ich das Fahrzeug laden, wird es irgendwann Lösungen geben. Deshalb wird die Elektromobilität sich durchsetzen. Ein guter Übergang ist der Plug-in-Hybrid. Und es wird auch eine Nische für den Verbrennungsmotor bleiben. Deshalb habe ich mich auch in meiner früheren Verwendung immer dafür eingesetzt, dass wir technologieoffen bleiben. Sonst erleben wir so eine Art Havannaisierung des Fuhrparks in Deutschland, weil manche an ihrem alten Verbrenner festhalten und den 40 Jahre mit Geduld und Spucke immer wieder reparieren.
Stand setzen.
Statt einen neuen zu kaufen, sieht es irgendwann aus wie hier in Havanna. Also insofern macht das schon Sinn, die Technologieoffenheit zu haben. Was die aktuelle, lassen Sie mich das nur sagen, was die aktuelle Förderung angeht.
Da wollte ich gerade danach fragen.
Ja, bin ich konsterniert, eine solche Förderung zu machen, nur fokussiert auf die Neufahrzeuge und damit die Restwertproblematik bei den E-Fahrzeugen zu verschärfen. Da erschließt sich mir nichts, wer da wen nicht beraten hat. Die ganze hochbürokratische Förderung bezogen auf das verfügbare Haushaltseinkommen und nicht mal das individuelle Einkommen, sondern das Haushaltseinkommen ist hochbürokratisch. Und im Übrigen finde ich, so eine Art zweite Umverteilung bei der Förderung von Anschaffungen ohnehin auch politisch falsch. Denn wir haben ja ein Instrument zur Herstellung von einem Gerechtigkeitsgefühl in unserem Land. Wissen Sie, was das ist, Herr Meunzel?
Sagen Sie es mir.
Der linear progressive Tarif unserer Einkommensteuer. Das Nettogehalt, nachdem der Staat zugegriffen hat, ist sozusagen das Gesetz gewordene Gerechtigkeitsgefühl in unserem Land. Kann man die Einkommensteuer erhöhen oder senken, aber da findet die Umverteilung statt. Dass das jetzt auch nochmal stattfindet bei der Förderung des E-Fahrzeugs, also jedenfalls führt es zu großer Bürokratie und ist aus Fairnessgründen in meinen Augen nicht erforderlich. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte das E-Auto gefördert wenn man es fördern will. Ich bin gegen Subventionen. Aber wenn, mit diesen vielen Wenns, wenn, dann eine Gutschrift für den Ladestrom, für Neu- und Gebrauchsfahrzeug. Ich habe aber was anderes unterstützt und vorangetragen in meiner Zeit als Finanzminister, nämlich, dass wir beim Dienstfahrzeug den günstigen Satz der Versteuerung haben, beim Plug-in und beim E-Fahrzeug, weil das insbesondere Absatzförderung für die deutschen Hersteller
hat. Das hat ja auch geholfen.
So ist es. Und auch die Abschreibungsmöglichkeiten für den Kauf von Fahrzeugen im Steuerrecht zu verbessern. Das habe ich auch unterstützt. Das ist eine mittelbare Förderung, von der aber insbesondere auch die deutschen Hersteller stärker profitiert haben. Eine direkte Absatzförderung über Umweltprämie, das war meine Sache nicht. Und wenn man sie machen wollte, sage ich nochmal im Konjunktiv, ich bin kein Freund politisch davon, wenn man sie machen wollte, dann lieber Ladestrom, weil du dann nicht die Diskriminierung zwischen Neu- und Gebrauchtfahrzeug hast und weil du direkt anknüpfen könntest an die Angst der Menschen beim Unterhalt wegen des für viele gefühlt hohen Ladestroms.
Gut, dass da der Sprit gestiegen ist, hat man natürlich die Möglichkeit doch.
Das hat sich jetzt egalisiert, ja.
Sehen Sie die E-Mobilität eher als Hemmschuh für euren Ausbau des Geschäfts oder neutral? Oder ist es eine Förderung sogar? Oder nehmen Sie das so, wie es kommt?
Nein, wir sehen das nicht so, wie es kommt. Ihr habt da meine ganz klaren Vorstellungen. Die E-Mobilität wird das Wachstum der Autoland AG und dann SE noch erheblich beschleunigen, weil wir einen ganz wichtigen Kostenfaktor nicht mehr haben werden. Und das ist im Service- und Technikbereich zu sehen. Also das, was der Hersteller unter seinen Werkstätten versteht, die wir ja auch haben. In fantastischer Ausstattung mit exzellentem geschultem Personal. Und dann wird es auch zum Zweit- und Dritt- und Viertauto kommen, weil man für das alte Elektroauto nicht mehr sehr viel bekommt, aber den Kombi halt da fünfmal im Jahr braucht und den Platz dazu hat, der bleibt da stehen, man schafft was Neues an. Also die Zahl der Fahrzeuge, die wird sich noch erheblich erhöhen und wir haben ganz andere Möglichkeiten im Bereich Vermietung, ganz andere Möglichkeiten im Bereich Abo, weil wir die Fahrzeuge dann nicht mehr mit so viel Servicekraft und so viel Einsatz an Serviceleistung fit halten müssen. Und da wird sich noch eine wunderbare Möglichkeit ergeben. Und auch die Vielfalt der Produkte wird steigen. Also das, was heute Autobaus baut, die bekannten Marken, die wir alle in Europa haben oder auch aus Asien jetzt hierher kommen, das wird sich noch verstärken, weil das E-Auto auch wesentlich einfacher zu bauen ist. Und da freue ich mich drauf, weil das bedeutet noch größere Masse an Handel, der möglich ist.
Sie haben sich immer auf den Verkauf konzentriert, ganz konsequent. Sie haben den Service After-Sales-Geschäft ja jetzt nicht so im Fokus gesehen.
Müssen wir
ja
auch nicht.
Ja, aber warum nicht?
Weil wir das nicht als Wertschöpfung sehen. Wir sehen als Wertschöpfung nur den Handel. Bis man in einer Werkstatt einen größeren Betrag erarbeitet hat mit seinen Händen, hat man im Autohandel schon längst das Geld verdient. Also nach dem Wahlspruch meines Vaters, ist der Handel noch so klein, bringt er mehr als Hände Arbeit ein, den er mir schon als Kind eingebläut hat, verfahre ich bis an das Ende meiner Tage.
Ist ja spannend. Sie haben es bewiesen, das funktioniert für die meisten.
Und wir dürfen nicht vergessen, bei der E-Mobilität wird ja dieser Bereich erheblich schrumpfen.
Absolut.
Die ganzen Menschen, die da heute noch davon abhängig sind, das sind 90% oder mehr der Händler, gerade der Herstellerhändler sind natürlich davon abhängig, müssen sich ja heute schon überlegen, was machen wir denn dann, wenn das Geld, was wir heute mit dem Öl und in der Werkstatt verdienen, nicht mehr zur Verfügung steht. Und dann schauen wir mal, wie sich dann die Karten neu mischen werden.
Völlig richtig, da wird es sicher Einschläge geben, und zwar ganz gewaltige,
aber unabhängig davon. Da freue ich mich jetzt schon drauf, weil dann werden Grundstücke frei und Handelsvolumen kann wieder zu Autoland wachsen.
Da, glaube ich, gibt es unabhängig davon noch genug für Sie. Aber dennoch lassen Sie mal nachfragen, oder Sie, Herr Lechter, Sie kennen das Auto, Sie haben das Autogeschäft ja jetzt entsprechend anscheinend auch, oder Sie haben es internalisiert. Sehen Sie auch, dass das After-Sales-Geschäft kein Geschäftszweig ist, den Autoland weiterhin ausbauen sollte?
Für uns ist das kein Thema. Wir sind ein Handelsunternehmen und kein Handwerksunternehmen. Ich weiß wohl, dass der Wettbewerb teilweise hohe zweistellige Umsatzrenditen im After-Sales bzw. im Servicegeschäft macht und damit auch den Neuwagenverkauf subventioniert. Das ist deren Modell. Wir sind hocheffizient beim Einkauf. Wir sind hocheffizient beim Vertrieb. Wir sind sehr schlank aufgestellt in den Strukturen. Warum sollte man an diesem Erfolgsmodell des Unternehmens irgendetwas verändern?
Naja gut, man könnte ja noch ein zweites Bein sich aufbauen, indem man eben diese After-Sales-Geschäfte
haben. Da haben wir bessere Ideen. Da würde ich dann eher eine Transporterwelt sehen oder da würde ich dann eher sehen, dass wir ein großes Vermietgeschäft aufbauen, also ein Discount-Vermieter, nicht der Six, der ist unangreifbar. Aber darunter gibt es ja nichts mehr eigentlich so richtig und da könnte man doch hier wieder mit Handel, wieder mit Vermietung Geld verdienen. Also da würde ich eher darauf setzen, als jetzt auf die alte Technik zu gehen, die ja sowieso nach und nach ausstirbt und dafür heute noch große Investitionen tun. Wir müssen es im großen Rahmen noch machen, weil wir halt viele Verbrenner noch im Bestand haben. Aber das wird sich ändern und dann schauen wir mal, wie die heute aus der Werkstatt ihre Umsatzrendite ziehen, wenn man Herrn Lindner gerade zugehört hat, hoch einstellig oder sogar zweistellig. Und dann im Betriebsergebnis nicht mal 2% Umsatzrendite, dann sage ich, wo verbrennt ihr das Geld? Ja, das verbrennen wir im Handel. Ich sage, na, das wird lustig werden, weil eure Erträge aus der Werkstatt, die werden zu 75% zurückgehen. Warum? Weil das E-Auto, und wir fahren in der Familie schon seit 2018 E-Auto, keinerlei große Aufwendungen mehr hat. Sie tauschen mal die Reifen, dann tauschen Sie mal die Filter, dann tauschen Sie mal die Scheibenwischer. Mehr hatten wir bisher noch nicht.
Scheiben, Räder.
Ja, Herr Meuthen, habe ich gesagt gerade.
Reifen. Man muss ja auch sehen, wer wäre unser Wettbewerber in diesem ganzen Bereich Service. Bist du OEM-Vertragswerkstatt, hast du natürlich einen ganz anderen Zugriff auf deine Kunden. Wir sind ein Multi-Brand-Händler. Das heißt, wir würden im Wettbewerb nicht nur zu den OEM-Vertragswerkstätten stehen, sondern auch zu Pitstop und anderen. Und das ist ein ganz anderes, hochkompetitives Geschäftsmodell. Warum sollen wir da einsteigen? Ich sagte schon, wir sind in einem Red Ocean im Handel. Da wollen wir erfolgreich sein. Da ist auch unser Fokus.
Herr Menzel möchte uns davon überzeugen, dass wir nicht nur Schinken essen sollen, sondern auch Wurst. Geschweige denn noch mit dem Schinken zur Wurst schmeißen. Da werden wir uns nicht drauf einlassen. Wir machen es genauso, wie Herr Lindner sagt. Wir gehen in unseren Geschäftsbereich, wo wir stark sind. Und das bauen wir stark aus. Und der Rest wird sich ja sowieso verändern aufgrund von E-Mobilität.
Welche Rolle spielen denn die Erträge aus Finanzierung?
Wir vermitteln auch Finanzierung. Und natürlich spielt das in unserer Gesamtkalkulation eine Rolle. Günstige Fahrzeuge und vermitteln dazu auch flexible Finanzierungen. Im Kern steht das Auto, aber die Produkte darum, also von Garantien bis hin zur Finanzierung, ist natürlich ein weiterer Bestandteil unserer Erträge. Natürlich.
Der Wertschöpfungskette ist ein fester Baustein in unserer Wertschöpfungskette.
Aber ein wichtiger
Baustein. Es sind alles wichtige Bausteine. Wichtiger Baustein ist der Verkauf des Autos. Wichtiger Baustein ist die Inzahlungnahme. Wichtiger Baustein ist die Garantie. Ein wichtiger Baustein ist auch die Finanzierung. Ja, das sind wichtige Bausteine. Ein wichtiger Baustein ist auch das Zubehör zu verkaufen. Das ist unsere Wertschöpfungskette und auch Finanzierung ist einer dieser wichtigen Bausteine.
Wie soll denn der Wachstumszyklus jetzt im Westen weitergehen? Ich meine, Sie haben ja die ersten Betriebe installiert. Ist dieses Deutschlandweitgehen sozusagen von Garmisch bis Flensburg
gesetzt? Das wird sich so entwickeln. Herr Lindner hat es schon gesagt, ein Pilz wächst ja nicht so, indem er jetzt in Magdeburg ist und morgen früh ist er in Garmisch-Partenkirchen, sondern der wird eher nach Braunschweig gehen, nach Hannover gehen und dann die nächsten großen Städte werden wir nach und nach dann mit Autoländern und Niederlassungen ausstatten. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Bremen, wir sind jetzt auf dem Weg in Wilhelmshaven haben wir gerade gekauft. Wir sind auf dem Weg nach Osnabrück, da haben wir auch gerade gekauft. Wir sind auf dem Weg nach Oldenburg. Also da wächst jetzt eine Menge zu. Wir möchten, dass in der Region gewachsen wird. Wir sind ja mit Thüringen in Bayern und Hessen. Wir sind mit Sachsen-Anhalt an Niedersachsen angedockt. Wir sind über Meckpomm Hamburg jetzt an Bremen und an Nordniedersachsen dran. Und so muss es weiter wachsen. Wir haben aber auch jetzt einen Anker in Nordrhein-Westfalen geworfen. Und da ist auch schon gekauft worden. Und da geht es auch nächstes Jahr in Nordrhein-Westfalen los. Da bilden wir mal einen Extrapilz und dann wachsen wir auch in Nordrhein-Westfalen.
Das heißt, Sie kaufen fertige Betriebe und bauen die um?
Ja, wir kaufen in der Regel fertige Betriebe oder exzellente Grundstücke in Top-Lagen und bauen dann unser System, unser Vertriebskonzept dort ein und um oder bei Autohäusern dann um. Und dann, ja, wie gerade am Wochenende haben wir in Wismar eine Niederlassung eröffnet. Wir hatten über 1.000 Besucher, Herr Lindner war auch vor Ort. Wir haben in Wismar am Samstag 54 Fahrzeuge verkauft. Welch ein Traum.
Ich muss ganz kurz präzisieren, wenn Sie sagen, kaufen Betriebe. Wir kaufen das Objekt, die Immobilie.
Ja.
Wir kaufen nicht den Betrieb.
Ja, verstehe schon. Das Objekt.
Genau. Also nicht, wir brauchen nicht den Herstellerhändler mit seinem Personal und seiner Herstellerbindung.
Ja, ja, genau.
Aber ich verstehe nicht. Nur das Objekt. Genau.
Und jeder kennt unsere Strategie.
Und da müssen wir natürlich immer mächtig investieren, weil das Autoland-Vertriebskonzept passt halt nicht zum Herstellervertriebskonzept und dann wird gebaut.
Das heißt, wenn jetzt einer hier schreien würde und sagt, ich bin jetzt hier in Ansbach, hab einen großen Laden, habt da Interesse, das würde euch auch interessieren, dass sich da einer meldet oder sucht ihr das selber?
Wir kommen jede Woche, also jede Woche kommen hier ja Angebote, die wo wir Autohäuser kaufen können und teilweise sind die dann aber auch so weit weg. Wir hatten jetzt aus dem Saarland ein wahnsinnig tolles Angebot, aber das fiel mir dann schwer, bis an die ganze Westgrenze zu gehen, dann muss ich ja die gesamten Logistikprozesse umstricken. Und dann habe ich dort niemanden. Ich bin da weit allein auf weiter Flur. Dann muss ich einen Mitarbeiter von uns finden, der dann dorthin geht und dann das Pilzgeflecht dort anfängt zu entwickeln. Ja. Und das ist sehr, sehr aufwendig. Und das ist natürlich Nordrhein-Westfalen besser, weil da ist halt eine Masse Mensch sofort da. Wir haben kleine Landkreise mit ganz vielen Einwohnern. Und da schlagen wir dann natürlich gleich entsprechend auch mit guten Verkaufszahlen, haben wir dort auch gleich gute Gewinne und Erträge und können dann daraus wieder.
Also nicht jeder Standort ist für uns geeignet. Ne?
Ja, das stimmt auch.
Wir brauchen das Geflecht, den Pilz, das ist also anknüpft an das Gebiet, wo wir bereits sind. Die Größe des Betriebs. Wir müssen ja Autos hinstellen, damit die Sichtbarkeit.
Das kommen also mit 5000 Quadratmeter nicht aus. Bei uns müssten 10 sein. Das wäre das Schönste. Ja. Oder manches Mal mehr, wenn die Stadt groß ist.
Und wir schauen in 30 Minuten Fahrzeit drumherum, wie ist die Bevölkerungsdichte. Das heißt also, es kann auch ein Tier-2-Standort sein, also eine Mittelstadt, nicht eine Großstadt. Ja, aber es muss eben drumherum was sein, damit die Leute kommen können.
Ne? Beste Beispiel ist jetzt Coburg. Die Coburger haben nur 40.000 Einwohner. Wir verkaufen dort Autos wie in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern. Warum? Coburg drumherum hat viel Markt, viel Mensch. Und da entsteht Markt. Und das ist der große Vorteil dann wieder von Autoland. Und wir haben ja auch eine Alleinstellung im Markt. Auch das hilft uns.
Zweifellos. Ja. Wie macht ihr das, wenn ihr jetzt einen neuen Standort eröffnet? Wird dann auch entsprechend getrommelt? Geht ihr in Zeitungen? Macht Internetwerbung?
Herr Lindner hat es gerade gemacht. Vielleicht sagen Sie ein paar Worte.
Ja, gerne.
Ja, wir nutzen das ganze Instrumentarium. Natürlich auch Print. Wir haben ja über Tageszeitung gesprochen. Aber für uns ist das Performance-Marketing in diesem Unternehmen wichtiger. Also wir machen Print für eine Sichtbarkeit, für eine allgemeine Awareness. Wir werden das in Zukunft, ohne jetzt zu weit vorwegzugreifen, wir werden stärker auch die Marke Autoland kommunizieren, nicht nur das Produkt. In unserer Mediasteuerung ist Performance Marketing, also messbar Lead-Generierung pro eingesetztem Euro, aber entscheidender. Und das ist überwiegend dann online. Wir nutzen auch natürlich die Sichtbarkeit, die Wirksamkeit der Niederlassung selbst. Also es war ganz, ganz interessant. Mir schrieb ein Senator, so heißt das in Wismar, also jemand, der in der Kommunalpolitik eine führende Rolle hat, der schrieb mir, bin gerade an eurer Niederlassung vorbeigefahren. Vorher war das ein Schandfleck. Hat er geschrieben.
Vorher war das ein Schandfleck. Ja.
Und also die Wirkung der Niederlassung selbst, sagte ganz am Anfang des Gesprächs, hell, freundlich, offen, sauber, die ganzen Fahrzeuge wie an der Schnur aufgereiht. Das drückt ja Qualität und Stärke aus und auch Vertrauen dann. Da kaufe ich nicht irgendwo, sondern da bei Autoland kaufe ich das Auto. Das bringt natürlich auch die Kundinnen und Kunden auf den Platz. Und der Anklang hat das gesagt, wir hatten über 1000 Besucher am Samstag und das, obwohl es regnerisch war und auch der Wahl natürlich viele Menschen interessiert hat,
klar,
den man in Wismar
gesehen hat. Ja, ne?
Genau. Aber es war stark.
Ja, wenn man euch so hört, könnte man ja mein Gesuch gefunden, aber ihr habt euch gar nicht gekannt. Das heißt, ihr fühlt euch auch gemeinsam wohl.
Wir passen zueinander.
Ja.
Das Gefühl habe ich schon vor der Zeit gehabt, als der Lindner noch nicht hier war, dass man sehr gutes Gespräch hat, dass man die Sache, die man machen möchte, dass man sich dafür begeistert. Also ich bin ja begeistert sowieso, weil Lindner war auch da begeistert, als er meinen Plan und meine Vision sah. Und dann hat sich das so wunderbar ergeben, aber Ihre Frage zielt ja auf was anderes ab. Sie wollen ja wissen, wie. Wie ist denn der Herr Lindner zu Herrn Anklam gekommen oder der Herr Anklam zu Herrn Lindner? Wir machen das kurz. Ich kenne in Leipzig einen Mann, den kenne ich seit über 20 Jahren schon und wir haben uns immer freundlich begegnet und dann im letzten Jahr befreundeten wir uns. Wir trafen uns also noch öfter und dann war ich bei ihm zu Hause und ich wusste, dass er mit Herrn Lindner befreundet ist. Und dann habe ich nach Herrn Lindner gefragt. Und dann hat dieser, mein Freund, zu mir gesagt, soll ich da die Verbindung mal herstellen? Und der Rest sitzt hier.
Und dann sind wir schon aus allen Wolken gefallen, wenn sich jemand anspricht und sagt, willst du Autohandel machen oder?
Ja, das, also Herr Anklam hat sich gemeldet bei mir und ich hatte ja schon bekannt, ich komme aus dem Rheinland, ich habe zwar viel Familie in Ostdeutschland, aber kannte deshalb, weil Autoland im Rheinland, wo ich meine Autos gekauft und verkauft habe, kannte ich Autoland deshalb nicht, weil im Rheinland auch nicht präsent. Und Herr Anklam hat ja auch die allgemeine Öffentlichkeit als Unternehmer bis dato nicht gesucht, also insofern sind wir uns nicht begegnet. Er rief an oder schrieb, ob wir uns auf einen Kaffee treffen. Und das habe ich getan. Ich habe verschiedene Optionen für meine nächsten Schritte erwogen. Dann habe ich ihn getroffen und er hat mir sein Unternehmen zunächst gezeigt über die Art seines Managements, die ja hier in einer Weise an messbaren Zahlen orientiert ist, wie es, also das nahezu nirgendwo, ich würde sagen nirgendwo, sicherheitshalber sage ich nahezu nirgendwo gibt. Das hat er mir gezeigt. Und dann habe ich gedacht, oh Moment, hier hast du es aber mit höchster Professionalität zu tun. Ich gebe zu, mich hat auch das Wachstum beeindruckt und die im Branchenvergleich beispiellose Umsatzrendite. Und dann habe ich gedacht, das ist ja interessant. Und dann haben wir uns kennengelernt und diese Tatkraft von Herrn Anklam, auch diese Stärke, ist ja eine sehr charismatische Persönlichkeit, aber eben auch mit einer enormen, wie soll man sagen, Wasserverdrängung. Ne? Also er ist unübersehbar, wenn er in den Raum kommt. Das hat mich fasziniert, weil man muss ja überlegen, in meinem Fall gehe ich in ein Unternehmen, in eine operative Verantwortung, dann muss es, für mich musste es was Besonderes sein. Nicht zu einem Konzern, sondern zu einem aus dem Mittelstand gewachsenen Milliardenunternehmen, wo ein Eigentümer ist. Das muss ja, da muss ja irgendwie eine Faszination sein. Oder ich drücke es nochmal anders aus. Weil ich viele Führungsfunktionen in einem anderen Bereich hatte, brauche ich, damit ich sage, ah, da kann ich was lernen und da kann ich mich orientieren, wollte ich eine neue Führungsrolle einnehmen, nur mit einem Eigentümer, wo ich sage, oh, das ist jemand, der hat so eine Stärke, der gibt dir auch noch für die zweite Karriere etwas mit. Und das hat sich hier so ergeben. Das war eine Überraschung, die Kontaktaufnahme. Aber dann hat es sich eigentlich relativ rasch ergeben, dass das eine sehr sinnvolle und auch erfüllende Kombination ist.
Und Autohandel war für Sie auch ein Thema, wo Sie sich damit sozusagen, mit dem Sie sich anfreunden konnten. Ich meine, nicht jeder mag.
Also ich bin ja erklärtermaßen ein Petrolhead, sagte man früher. Man muss irgendwie ein neues Wort finden.
Sagt man immer noch.
Im Zeitalter der E-Mobilität,
ja, okay,
hat das einen anderen Klang. Ja. Aber es gibt ja auch E-Autos, da steht noch Turbo drauf. Also insofern, ich habe immer ja eine sehr große Affinität zum Produkt Auto gehabt. Ich habe auch ganz privat relativ viel An- und Verkauf immer gehabt, weil ich selber mal saisonal Fahrzeuge gewechselt habe. Und insofern hatte ich da eine Affinität zur Branche, und zwar nicht nur zu der Industrie, sondern auch zum Kfz-Gewerbe. Und entgegen anderslautender Gerüchte, Herr Meunzel, bin ich insofern ein uneitler Mensch, dass mir das Urteil anderer nicht so viel bedeutet. Ich habe ja Kollegen von Ihnen, Journalisten gehabt, die haben mir Fragen gestellt. Ja, also jetzt machen Sie da Autohandel. Von Ihnen hätte man ja mehr Glanz erwartet. Und Glanz ist nicht das, was ich suche, sondern hier gibt es eine spannende gestalterische Aufgabe in einem spannenden Markt mit einem Eigentümer und Gründer, der mich eingeladen hat, auch unternehmerisch mit ihm gemeinsam das Unternehmen weiterzuentwickeln. Wo gibt es ein solches Angebot?
Mit einer entsprechenden Herausforderung, die da auch verbunden ist,
nämlich
das Wachstum abzusichern oder zu gestalten.
Das Wachstum abzusichern, zu gestalten, aber natürlich mit einem scharf denkenden Eigentümer mit dieser Tatkraft umzugehen, ist auch eine Herausforderung.
Nun sind Sie ja jemand, Sie sind
Gott sei Dank hat jetzt 19 nicht gesagt, mit dem Anklam klarzukommen.
Nein, ich wollte sagen, ich kann anders sagen, ich wollte sagen, dass der Herr Lindner ja auch versteht beim Klavier die schwarzen Klavier.
Das verstehe ich auch. Vielleicht nicht so gut.
Ja, aber Sie machen es immer ein bisschen
kurz
mehr,
und knapp,
mehr mit der Trompete.
Und mit Kraft. Nicht mit der Trompete, mit der Orgel. Königin der Instrumente.
So wie Hannes Brahe.
Wenn Sie den Mann kennen und meinen, ja, den ich auch kenne, ja, dann ist das ein großer.
Ja, so ist es.
Organist.
Ich habe bei ihm angefangen.
Ja, ja.
89.
So, sind Sie ja durch mit Ihren Fragen, Herr Molz.
Ja, ne? ich wollte noch gerne ein bisschen den Herrn Lindner ausquetschen. Ich stelle mal die Frage, und zwar, ja, Sie sind ja wirklich, mit Ihnen kann man ja wirklich sehr angenehm reden, mit Herrn Anklam auch, aber Sie sind so noch ein bisschen fein.
Das nächste Interview können Sie ja mit Herrn Lindner allein machen. Nein, damit Sie es nur noch fein bekommen, Sie.
Das ist doch gerade die schöne Abwechslung.
Sehen Sie, das ist spannend,
wenn Sie einen Tisch sitzen. Bin doch da begeistert.
In meiner aktiven Zeit als Politiker hat kein Journalist gesagt, mit mir könnte man feingeistig
sein. Gut, dann bin ich da auf dem Holzweg. Aber ich habe noch mal eine Frage, und zwar, das beschäftigt mich schon. Ja. Wenn man mal schaut, was ist der Unterschied zwischen Politik und Autohandel? Platte Frage, ich weiß, aber vielleicht gibt es eine platte Antwort.
Ich würde jetzt nicht unbedingt Autohandel nehmen, ich würde sagen Unternehmen.
Ja, genau, so würde ich das auch erweitern.
Okay.
In der Politik haben Sie nicht so viel Gestaltungsfreiheit, wie man denkt, und gleichzeitig weniger individuelle Verantwortungsübernahme. Beispiel. Sie sagen als Minister, das Schiff muss um 180 Grad drehen. Und wenn Sie dann 10 Grad Backbord den Kurs verändert haben, dann haben wir nicht das Ziel erreicht, können aber sagen, na ja, es haben eben der Koalitionspartner, der Bundesrat, das Verfassungsgericht verhindert, dass ich das eigentlich Erforderliche erreichen konnte. Während im Unternehmen können Sie sagen, so, wir machen jetzt halb Backbord 180 Grad und das passiert. Mhm. Allerdings wird dann auch das Ergebnis zugerechnet. Also Erfolg und Misserfolg sind direkt an Entscheidungen gemessen. Man kann nicht sagen, hat jemand anders mir reingeredet. Das ist ein Unterschied. Jetzt habe ich natürlich über ein Unternehmen Autoland gesprochen. Ich weiß auch, bei Konzernen, wo es viele Stakeholder gibt, gibt es diese Rücksichtnahmen und Vetospieler auch, ähnlich wie in der Politik. Hier, und das ist das Faszinierende an diesem Unternehmen, dieser Größe, mit einem Aktionär, also einer Ein-Personen-Hauptversammlung, ja, dem Eigentümer, in diesem Unternehmen ist es so. Wenn Herr Anklam sagt, er nimmt mal guter Vorschlag, das machen wir, dann kann es passieren. Gibt es keinen Koalitionspartner, gibt es keine Hauptversammlungsdiskussion.
Ich möchte eine Frage stellen, Sie waren lange Jahre, Jahrzehnte Politiker. Wenn man jetzt mal sieht, diese Unzufriedenheit in der Bevölkerung, ich will jetzt darüber diskutieren, das hat sicher viele Gründe, aber ist nicht eine Ursache davon, dass immer viel zu hohe Erwartungen geweckt werden, die dann nachher nicht erfüllt werden? Also meine Frage ist, soll man nicht künftig vielleicht kleinere Brötchen backen, damit nicht jeder immer vorwerfen kann, du hast uns belogen, und damit eben mehr Glaubwürdigkeit gewinnt einerseits und andererseits eben auch den Leuten nichts vormacht?
Darf ich einen Satz dazu sagen? Sie können ja dann das ausreichend beantworten. Man merkt Herrn Molzel an, dass er noch nie eine Wahl gewinnen musste.
Ich hätte gesagt, die Frage nach der Wahl ganz andere Sachen machen als vor der Wahl. Diese Frage müsste man gegenwärtig insbesondere Friedrich Merz stellen.
Ja, das meine ich damit. Also meine Frage ist, und das könnten Sie ja beantworten, Sie sind ja jetzt draußen. Mhm. Ist das nicht ein Fehler, was da gemacht wird, dass man eben solche hohe Erwartungen schürt, die nachher nicht erfüllt werden?
Ich bin tatsächlich immer Anhänger der Idee gewesen, dass man vor der Wahl nur das sagt, was man auch ansatzweise liefern kann. Mindestens wenn man vor der Wahl sagt, das ist eine rote Linie, dann muss sie nach der Wahl auch gelten. Und jetzt in meinem speziellen Fall war für mich vor der Wahl die Aussage, Deutschland wird aus der Verschuldung rausgeführt und die Steuern werden nicht erhöht. Und das habe ich mit eiserner Konsequenz durchgehalten und am Ende meine politische Karriere deshalb auch beendet, oder Wählerinnen und Wähler haben sie beendet. Friedrich Merz ist etwas anders. Der hat vor der Wahl im Brustton der Überzeugung bestimmte Dinge gesagt und hat danach, wir sagen mal freundlich, weil wir keine Parteipolitik machen, hat danach seine Einschätzungen modifiziert. Und dazu müssen die Bürgerinnen und Bürger sich selber ein Urteil bilden.
Ja, meine Herren, ich hoffe, der Podcast hat Sie nicht zu sehr genervt, dass Sie mich nicht mehr einladen oder nicht mehr mit Autos nichts mehr zu tun haben wollen, weil wir vielleicht ein bisschen zu kritisch sind oder weil wir gewisse Sachen hinterfragen. Ist ja nicht alles Gold, was glänzt.
Im Gegenteil, Herr Molzel, wir haben ja schon mehrere Punkte hier aufgegriffen, wo wir uns wieder neu verabreden wollen, insbesondere was Auto.de angeht.
Genau, da bin ich sehr gespannt. Also auf jeden Fall darf ich Ihnen alles Gute wünschen. Es war ein sehr angenehmes Gespräch mit Ihnen beiden, Herr Anklam, Herr Lindner. Und vielleicht kann man es irgendwann mal zum gegebenen Anlass wieder fortsetzen. Dankeschön.
Wir danken Ihnen, dass Sie hier waren. Kommen Sie bald wieder. Wir haben immer wieder Neues zu berichten. Die Autoland AG wächst unaufhörlich weiter. Danke, Herr Meunzel.
Danke, Herr Meunzel. Ich sage mal, im Herbst sehen wir uns wieder.
Dankeschön.
Der Autohaus-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größtem Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme.